Im Wüstenmönchtum haben wir eine solche verschüttete christliche Tradition, jetzt speziell der Seelsorge und Spiritualität vor uns. Ja, man kann sagen, ihre Seelsorge und Spiritualität ist eine wahre Fundgrube von Beispielen, die zeigen, dass psychologische und spirituelle Erkenntnisse in der Seelsorge zusammengehen können. Heute Abend geht es um das Thema zwischen Widerstand und Faszination, die Ursprünge der christlichen Seelsorge, Wüstenväter und Wüstenmütter vom 3. bis zum 6. Jahrhundert. Warum sind die Wüstenväter und Wüstenmütter aus dieser Zeit so besonders interessant? Es sind schlicht gesprochen die ersten literarisch greifbaren Seelsorgerinnen und Seelsorger seit der Urgemeinde oder seit dem Urchristentum. Das ist, was sie so interessant macht. Die Jahrhunderte dazwischen, das sind ja über 2 Jahrhunderte im Grund genommen, davon wissen wir wenig. Jedenfalls, wir wissen im Grunde genommen nichts darüber, wie in diesen 200 Jahren Seelsorge in der christlichen Gemeinde geübt worden ist. Und dass wir etwas von den Wüstenvätern und Wüstenmüttern wissen, das ist eigentlich alles andere als selbstverständlich. Denn die Wüstenväter und Wüstenmütter haben ja extra das bewohnte Land verlassen, um sich in die Einsamkeit und in die Einöde zurückzuziehen. Also die wollten ja gewissermaßen aussteigen aus der damaligen Gesellschaft. Und sie haben sicher nie daran gedacht, als sie das taten, dass ihre Aussprüche einmal, bald, ja nicht 2000 Jahre, aber 1700 Jahre später, Thema eines Seminars auf dem Schönblick sein würden. Ich vermute mal, dass sie sich das wirklich in ihren kühnsten Träumen nicht haben vorstellen können. Und ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass sie das am Anfang zumindest sicher auch gar nicht gut gefunden hätten. Das hat sich dann im Laufe ihres Lebens vielleicht geändert. Aber als sie sozusagen das bewohnte Land verließen und in die Einöde, in die Wüste zogen, da haben sie ja den Kontakt auch abgebrochen zu ja, den anderen sozialen Kontakten, die sie hatten. Diese ersten literarisch greifbaren christlichen Seelsorgerinnen und Seelsorger nach dem Neuen Testament haben vor allem in drei Gebieten gelebt. Das war, wie ich schon sagte, Ägypten. Ich weiß nicht, wer schon mal in Ägypten gewesen ist. Da ist man ja sehr schnell in der Wüste. Dort, wo der Nil fließt und wo das Land um den Nil herum bewässert wird, da ist es fruchtbar und grün. Aber wenige Kilometer rechts oder links ist man in der Wüste. Und ähnlich ist es in dem zweiten Land, wo die Mönche, die Wüstenväter und Wüstenmütter aufgetreten sind. Ich meine jetzt Palästina oder Israel, wie wir heute sagen. Auch da kann man ja aus einer Stadt im Grunde genommen in die Wüste hinausschauen. Das ist ja auch in Jerusalem so. Wenn Sie auf dem Ölberg stehen und Richtung Osten schauen, dann schauen Sie in die Wüste. Also das Land, das bewässerte Land, das bewohnte Land, das geht unmittelbar über in Wüstengegenden. Ist für uns ein bisschen schwer nachzuvollziehen, weil eben in Mitteleuropa es ja grün ist und wir viel Wasser haben. Von daher gesehen gibt es da diese Wüstengegenden nicht. Aber in Palästina, in Israel war es genauso und das Gleiche gilt für das dritte große Gebiet, wo diese Wüstenväter und Mütter aufgetreten sind in den genannten Jahrhunderten, das ist Syrien. Auch in Syrien wechselt Wüste und bewohntes, fruchtbares Land sehr schnell, unmittelbar nacheinander ab. Sie werden vielleicht fragen, woher wissen wir denn überhaupt von den Wüstenvätern und Wüstenmüttern? Also ich meine jetzt von ihrer Seelsorge, von dem, was sie gesagt haben. Ganz einfach, es gibt ein Buch, in dem die wesentlichen Aussprüche dieser Wüstenväter und Wüstenmütter gesammelt sind. Das sind die sogenannten Apophthegmata Patrum, also zu Deutsch Aussprüche der Väter. Aber das Interessante ist, in diesem Buch sind nicht bloß die Aussprüche der Väter enthalten, sondern genauso die Aussprüche der Wüstenmütter. Aber es war offensichtlich für die damalige Zeit kein Problem, auch die Aussprüche der Wüstenmütter zu überliefern. Das sind viel weniger als Aussprüche der Väter, was aber wohl nicht daran liegt, dass man die Wüstenmütter weniger geachtet hätte als die Wüstenväter damals, sondern dass es einfach weniger Wüstenmütter gegeben hat als Wüstenväter. Das ist wahrscheinlich der Grund dafür. Für mich erstaunlich und für die Forschung heute ist das eigentlich Erstaunliche, dass offensichtlich auch die Wüstenväter die Wüstenmütter als ebenbürtig anerkannt haben. Also es war für die Wüstenväter anscheinend kein Problem, dass in ihren Reihen Wüstenmütter waren, die genauso Jüngerinnen, Jüngerkreise um sich gesammelt haben, die sie gelehrt haben und die sie geistlich begleitet haben. Also das ist etwas, was ja dann später, viele Jahrhunderte lang, nicht mehr so ohne weiteres der Fall war. Dass Frauen gleichberechtigt gewissermaßen in der christlichen Gemeinde Verantwortung übernommen haben für andere Menschen. Wobei im Mönchtum im Grunde genommen von Anfang an, das werden wir noch sehen, Frauen, Frauenklöster, Frauengemeinschaften eine große Rolle gespielt haben. Aber durch die Reformation, als die Klöster im evangelischen Raum zu Ende gingen, hörte auch die verantwortliche Mitarbeit von Frauen in solchen Klöstern auf. Das war die Kehrseite der Reformation. Und im Grunde genommen hatten Frauen in den reformatorischen Kirchen nur dann noch etwas zu sagen, wenn sie Pfarrfrauen waren. Da haben sie allerdings eine große Rolle gespielt und waren im Grunde genommen bis vor gar nicht zu langer Zeit die zweite Säule der Gemeinde. Also wenn es eine gute Pfarrfrau war, dann hatte eine Gemeinde im Grunde genommen zwei Pfarrer, auch wenn offiziell nur einer angestellt war. Aber das war eine Sonderform sozusagen des Einsatzes in der christlichen Gemeinde. Und diese institutionalisierte Form, dass Frauen gleichberechtigt in der Gemeinde wirken können, das ist mit dem Ende des Mönchtums im Protestantismus zu Ende gewesen. Dem Vorhaben über die Bedeutung von Wüstenväter und Wüstenmütter für die heutige Seelsorge nachzudenken, stehen nicht nur, aber vor allem im Raum der evangelischen Kirchen, und ich denke, da sind alle Kirchen, Frei- und Landeskirchen, gleichermaßen gemeint, steht eine Reihe von Widerständen entgegen. Ich habe das eben schon gesagt, dass durch die Reformation die Klöster, das Mönchtum, aufgelöst worden ist. Das hatte unterschiedliche Gründe. Ein Grund war, dass viele Orden am Ende des Mittelalters, also am Vorabend der Reformation, ziemlich verweltlicht waren. Und dass von den ursprünglichen geistlichen Idealen, wegen denen man im Kloster zusammenlebte, nicht mehr so viel übrig geblieben war. Aber wichtiger noch war etwas ganz anderes. Wer ins Kloster ging, der konnte damit rechnen, mit ziemlicher Sicherheit in den Himmel zu kommen. Das konnte man nach der mittelalterlichen, spätmittelalterlichen Lehre nicht, wenn man Familie hatte und in einem weltlichen Beruf arbeitete. Es gab so etwas am Ende des Mittelalters wie ein Zweiklassenchristentum. Eine Klasse Christen sozusagen erster Güte, das waren die Mönche und Nonnen. Und dann gab es eben eine zweite Klasse von Christen. Das waren die, die in der Welt lebten. Und dagegen hat vor allem Martin Luther, aber in seiner Nachfolge auch die anderen Reformatoren, opponiert und gesagt, das widerspricht dem, was im Neuen Testament über Christsein gesagt ist. Da gibt es nicht zwei Klassen, also Privilegierte und Nicht-Privilegierte, Geweihte und Nicht-Geweihte oder zölibatär lebende und nicht zölibatär lebende Christen. Und von daher gesehen war es im Grunde genommen auch konsequent, dass es im Protestantismus dann keine Orden, keine Klöster mehr, mehrere Jahrhunderte lang jedenfalls, gegeben hat. Luther verstand ja den Beruf, und zwar den weltlichen Beruf, als Gottesdienst. Bis dahin hatte man nur einen Beruf, wenn man ins Kloster eintrat. Das ist eine Großtat Martin Luthers gewesen, zu erkennen, ja, auch im weltlichen Beruf arbeitet man, kann man zu Gottes Ehre, zum Wohl der Nächsten arbeiten. Und deswegen auch sogar eine Umprägung der Sprache, dass fortan Beruf nicht mehr meint, Berufung zum klösterlichen Leben, sondern dass Beruf jetzt plötzlich seit Luther meint, einen Beruf zu haben, eben im weltlichen Leben für Gott im Beruf tätig zu sein. Neben diesem Beruf war die Familie das andere Verwirklichungsfeld evangelischen Glaubens. Auch das war eine Revolution, die Luther ausgelöst hat. Denn bis dahin hat man tatsächlich geglaubt, dass man nur dann wirklich Gott wohlgefällig leben kann, wenn man Single ist. Also die Familie war eine, sage ich mal, mindere Form in der Nachfolge Jesu Christi. Luther hat es umgedreht. Luther hat gesagt, nein, das ist verkehrt. In der Familie liegt das Bewährungsfeld der Nächstenliebe. Wenn Mann und Frau ein Leben lang einander lieben lernen, und Luther war da realistisch und meinte, das ist eine lebenslange Übungsaufgabe, die man nie endgültig gelöst hat, dann ist das die höchste Form von Liebe, die in dieser Welt möglich ist. Dieses Einüben der Liebe zwischen den Ehepartnern und vor allem, das gehört für Luther untrennbar dazu, dass diese beiden, Vater und Mutter, dann dafür sorgen, dass die nächste Generation das Evangelium kennenlernt. Das war sogar für ihn das Allerwichtigste an einer Ehe, dass aus einer Ehe Kinder hervorgehen, die, ja, ich sage jetzt mal mit Bonhoeffer gesprochen, den Weg der Nachfolge gehen. Das sieht er als die entscheidende Aufgabe einer Familie, also eines Ehepaars an. Von daher gesehen, also auch hier eine revolutionäre Kehrtwende gegenüber dem Spätmittelalter mit seiner Betonung des zölibatären Lebens, des Single-Seins als eigentlich gottwohlgefällige Existenzform. Ich weiß nicht, wie Sie es sehen, selber sehen. Das Neue Testament, glaube ich, fährt zweigleisig. Paulus schreibt im 1. Korintherbrief, Kapitel 7, er wollte, alle würden so leben wie er, nämlich als Single, um Gottes Willen. Aber dann, wenn man die Verse so liest in 1. Korinther 7, dann merkt man vielleicht ein bisschen widerwillig, dass er zu dem Schluss kommt, aber jeder hat seine eigene Begabung. Manche haben die Begabung zur Ehe, andere haben die Begabung, sozusagen alleine zu leben. Aber das darf man nicht gegeneinander ausspielen. Und ich meine, dass er sich da auf Jesus selber berufen kann, der ja auch gesagt hat, dass es durchaus so etwas gibt wie ein Alleinleben um des Himmelreichs willen. Aber natürlich, Jesus ist gleichzeitig ein Liebhaber der Ehe. Das kann man nicht übersehen, meiner Meinung nach jedenfalls. Also von daher gesehen hat Luther hier etwas richtig korrigiert, die Überschätzung des zölibatären Lebens. Aber das hat im Protestantismus fortan dazu geführt, dass man eigentlich nicht gut nicht verheiratet sein konnte als Pfarrer. Das gehörte sich nicht. Das war nur in Ausnahmefällen wurde das toleriert. Dieser eben skizzierte Traditionsabbruch macht es, denke ich, Evangelischen bis heute schwer, einen vorurteilsfreien Zugang zu mönchischer Lebensweise zu finden. Dazu kommen heute gesellschaftliche Vorbehalte gegenüber dem zölibatären Leben überhaupt. Und diese Vorbehalte sind natürlich in den letzten Jahren noch verstärkt worden durch die vielen Missbrauchsskandale im Rahmen der katholischen Kirche. Da kann man sich vorstellen, dass das zölibatär gelebte Christsein keinen guten Stand hat, gerade heute. Der gesunde Menschenverstand betrachtet einen Menschen, der ohne genital gelebte Sexualität auskommt, irgendwie als krank oder etwas vorsichtiger als defizitär. Idealbild in unserer Gesellschaft ist der gesunde, leistungsstarke und auch sexuell aktive und genussfähige Mensch. Egal ob Mann oder Frau. Auf diesem Hintergrund ist es wirklich erstaunlich, dass seit etwa 100 Jahren, seit dem Ende des Ersten Weltkriegs, so etwas wie eine Rückkehr der Mönche zu beobachten ist. Das ist deswegen erstaunlich, wegen der genannten Vorurteile im Rahmen des Protestantismus. Und diese Rückkehr der Mönche erfolgte über die Konfessionsgrenzen hinweg. Es gab Vorboten der Rückkehr der Mönche. Einer davon war der Dichter Fjodor Dostojewski, den Sie vielleicht zum Teil jedenfalls kennen. Er ist ja Christ gewesen, hat im 19. Jahrhundert gelebt und ist einer der großen Psychologen unter den Schriftstellern. Viele seiner Bücher sind geprägt von einer tiefen Menschenkenntnis. Er hat ja viele Jahre im Exil gelebt, in der Verbannung in Sibirien, im Totenhaus. Und da hat er die Menschen, auch sich selber, in ihrer ganzen Abgründigkeit kennengelernt. Und es ist ihm gelungen, wohl aufgrund seines christlichen Glaubens, nicht zum Menschenverächter zu werden, sondern im Gegenteil diese Erfahrungen, die er da gemacht hat, literarisch zu verarbeiten und letztlich aus der christlichen Hoffnung heraus Bücher zu schreiben. Es kam noch etwas anderes dazu. Er war selber Spieler. Er war jahrzehntelang von einer unglaublichen Spielleidenschaft geprägt. Also er war süchtig, muss man sagen. Hat diese Spielleidenschaft übrigens auch in Deutschland gelebt, in den damals von vielen russischen adligen und reichen Russen frequentierten Kurorten wie Baden-Baden und Bad Homburg und viele andere Orte auch. Und diese persönliche Betroffenheit, sag ich mal, die hat ihm wohl geholfen, den Menschen so zu sehen, wie er in seiner Tiefe wirklich ist. Der Mensch verträgt ja nur wenig Wirklichkeit, hat Thomas Eliot es mal ausgedrückt. Der Mensch verträgt nur wenig Wirklichkeit und es gibt nur wenige, auch übrigens unter den Schriftstellern, obwohl es da vielleicht mehr gibt als unter normalen Leuten, die dieses Gesetz etwas durchbrechen, die den Menschen in ja, seiner Schönheit, aber eben auch in seiner Verfallenheit und in seiner Versuchlichkeit so beschreiben, wie er wirklich ist. Bei Fjodor Dostojewski kommt noch etwas hinzu, was für unser Thema besonders wichtig ist. Er hat in mehreren seiner Bücher, vor allem aber in seinem Roman Die Brüder Karamasow, die Gestalt eines Starzen, eines russischen Wüstenväters beschrieben. Das ist der Starez Sosima. Es ist ein Starez, der damals großes Aufsehen in Russland erregt hat. Sosima lag nämlich eine geschichtliche Persönlichkeit zugrunde. Es war der Starez Ambrosii, 1891 gestorben. Er war wahrscheinlich der bekannteste geistliche Vater, der bekannteste Wüstenmönch, Starez, zu seiner Zeit. Er lebte im russischen Kloster von Optina, Pustin. Dieser Starez besaß die Gabe, den Seelenzustand seines Gesprächspartners unmittelbar zu erfassen. Also der musste nichts gesagt bekommen, was das für ein Mensch war, der da von ihm Hilfe erwartete, sondern der durchschaute ihn, der erkannte seine Probleme. Ich habe nur wenige christliche Seelsorger aus dem Westen kennengelernt, immerhin zwei, eine Frau und einen Mann, die jedenfalls ansatzweise auch diese Gabe besaßen. Ich hatte mit ihnen ganz interessante Gespräche. Sie haben mir nämlich gesagt, ähnlich wie es die Wüstenväter und Wüstenmütter auch gemacht haben, selbst wenn sie sahen, was ein Mensch brauchte und woran er litt, haben sie das nicht ohne weiteres ihm gleich gesagt, sondern sie haben sich darum bemüht, durch Fragen, auch durch Provokationen, sie selber sozusagen dazu zu bringen, das, was ihnen auf dem Herzen lag und wirklich Not machte, zum Ausdruck zu bringen. Und das war der Ansatzpunkt einer wirklich hilfreichen Seelsorge. Durch die in den 1920er Jahren erschienene Dostojewski-Biografie, es war überhaupt eine der ersten im deutschsprachigen Raum oder im Westen, von Eduard Thurneisen, wurde die protestantische Theologie auf das Starzentum aufmerksam. Also das hat erst vor 100 Jahren begonnen. Vorher hat man sich damit überhaupt nicht beschäftigt. Ja, man kannte es überhaupt nicht. Und dieser Eduard Thurneisen ist der bedeutendste evangelische Seelsorgelehrer überhaupt der letzten 100 Jahre gewesen. Und deswegen hat das etwas bedeutet, dass gerade er als Seelsorgelehrer, universitärer Seelsorgelehrer auch, sich mit den Wüstenvätern beschäftigt hat. Jetzt in Gestalt von Dostojewski und des Starzentums Russlands. Einige Jahre nach Thurneisen lag dann in dem Buch Leben und Lehre der Starzen von Igor Smolitsch eine erste und bis heute grundlegende Gesamtdarstellung des russischen Starzentums auf Deutsch vor. Dieser Smolitsch zeichnet in dem Buch die Herkunft des russischen Starzentums nach und kommt zu dem Schluss, dass es eine unmittelbare Traditionslinie von den Wüstenvätern und Müttern in Ägypten, Palästina und Syrien bis zu den russischen Starzen gibt. Jetzt werden Sie wahrscheinlich sagen, wo gibt es denn in Russland Wüste? Die gibt es tatsächlich nicht. Aber es gibt Wälder und bis heute können Sie in Russland viele, viele Kilometer fahren, ohne dass Sie auf irgendeine Siedlung treffen. Also von daher gesehen, die weiten russischen Wälder, die waren die Orte, an denen sich die russischen Staatsen zurückgezogen haben. Das war gewissermaßen deren Wüste. Und von daher gesehen gab es tatsächlich ähnliche Lebensbedingungen für die Staatsen wie für die Wüstenväter und Wüstenmütter in Ägypten, Palästina und Syrien. Das ist insofern interessant, weil ja die orthodoxe Kirche Russlands sich auch in der Nachfolge der alten Kirche versteht. Also da gibt es eine ungebrochene Traditionslinie, kann man sagen, von der alten Kirche bis ins 19. Jahrhundert, ja bis in die heutige Gegenwart. Gerade die Wende, die geistige Wende in Russland, die ja ungefähr parallel stattgefunden hat wie die deutsche Wiedervereinigung, die ist auch verbunden mit einer Reihe solcher Staatsen. Die haben die russischen Intellektuellen in den 80er Jahren begonnen zu unterrichten, und mit aufgrund dieser Staatsen ist es zu einer Renaissance der orthodoxen Kirche in Russland gekommen. Man kann sich nicht nur freuen über die Renaissance dieser Kirche, denn sie ist ja heute im Grunde genommen wieder eine machtvolle Staatskirche, aber es ist ganz anders in Russland verlaufen als etwa in der DDR, der ehemaligen. Da sind ja die Menschen nicht in die Kirche zurückgekehrt nach der Wiedervereinigung, obwohl die friedliche Revolution von den Kirchen, von den evangelischen Kirchen im Wesentlichen ausging. Das war in Russland anders. In Russland ist tatsächlich eine religiöse Wiedergeburt stattgefunden. Und das hängt nicht zuletzt an diesen modernen russischen Staatsen. Wahrscheinlich sind diese Staatsen auch deswegen in Russland so wichtig gewesen, weil die Intellektuellen damals nach Vorbildern gesucht haben. Die alten Vorbilder, also ich meine jetzt Marx, Engels, Lenin, Stalin, die waren ja desavouiert. Die hatte man ja in ihrer ganzen Abgründigkeit zu durchschauen gelernt, dass sie Millionen von Menschen auf dem Gewissen hatten. Und da waren die Staatsen sozusagen ein Gegenbild für diese politischen Machthaber des Kommunismus. Und in der Unbedingtheit ihrer Hingabe an Gott haben sie diesen jungen Intellektuellen offensichtlich Eindruck gemacht und dazu geführt, selber sich dem christlichen Glauben zu öffnen und ja, als Christen zu leben. Einen nächsten Schritt zur Wiederannäherung an das Mönchtum, jetzt speziell im Raum des Protestantismus, stellten die Bruder- und Schwesternschaften nach dem Ersten Weltkrieg dar. Damals kam es zu einer Rückkehr monastischer Frömmigkeit in die evangelische Kirche. Das war ja im Wesentlichen vorher, wie ich es geschildert habe, zu Ende gegangen. Es gab dann im 19. Jahrhundert Diakonissen, aber die Diakonissen waren doch im Wesentlichen bezogen auf die Krankenpflege. Ja? Aber jetzt kam es zur Gründung von evangelischen Bruder- und Schwesternschaften. Die Michaelsbrüder sind die bekannteste und mit die älteste. Und das hat sich dann nach dem Zweiten Weltkrieg noch forciert, als im Protestantismus erstmals wieder sogenannte Kommunitäten mit gemeinsamem geistlichen Leben entstanden. Sie kennen alle die Kommunität von Taizé, aber es gibt noch viele andere, viel kleinere. Ich war mal in einer EKD-Kommission, wir haben da auch so eine Denkschrift verfasst über kommunitäre Spiritualität, und da haben wir 550 Kommunitäten im deutschsprachigen Raum im Rahmen des Protestantismus kennengelernt. Also das ist zwar keine Massenbewegung, das sind oft kleine Gemeinschaften, aber es gibt offensichtlich eine Fülle von solchen Gemeinschaften im Rahmen der evangelischen Landes- und Freikirchen, Und sie alle haben dazu geführt, dass es jetzt wieder Menschen mit unterschiedlichen Formen mönchischer Lebensweise in unseren Kirchen gibt. Allerdings anders als die Mönche und Nonnen in der Wüste sind sie zahlenmäßig immer klein geblieben. Aber Kleinheit heißt noch nicht, dass sie nicht eine große Ausstrahlung haben können. Und auch die Kommunitäten heute, wie Tessé beispielsweise, hat ja eine große Ausstrahlung, gerade auf Jugendliche. Ich selber war 7 Jahre Pfarrer einer evangelischen Kommunität und habe mitbekommen, wie viele Menschen da Kontakt zu unserer Kommunität hatten. Allein 16.000 erhielten und erhalten den Freundesbrief. Das ist eigentlich eine Zeitschrift dieser Gemeinschaft und kamen auch zu den Tagungen, kamen auch, um eine Beichte abzulegen und vieles andere. Also von daher gesehen hat jetzt sozusagen im Protestantismus das Mönchische ein gewisses Heimatrecht wieder. Nicht unumstritten. Und von daher gesehen lag es natürlich nahe, dass man sich beschäftigt hat mit dem Beginn dieser besonderen Form von christlichem Leben. Zumal viele, auch wenn sie nicht in eine Kommunität eintreten, viele Evangelische doch irgendwie profitieren durch ihre Aufenthalte in Kommunitäten. Kommunitäten haben ja oft solche Rituale und Symbole wiederentdeckt, dass man zum Beispiel in seinem Zimmer eine schöne Ecke sich einrichtet, mit einem Kreuz oder vielleicht auch einer Ikone, an der man dann oder vor der man dann täglich eine Zeit der Stille und Meditation und des Gebets hält. Das ist zum Beispiel so etwas, was Kommunitäten in die Gesamtkirche hineingebracht haben. Oder überhaupt das Bewusstsein davon, dass nicht nur das Innere, die innere Einstellung auf das Äußere sich auswirkt, sondern genauso das äußere Verhalten unser Inneres prägt. Haben Sie wahrscheinlich alle schon selber erlebt, wenn Sie in einem unaufgeräumten Zimmer sich konzentrieren wollen auf irgendeine geistige Arbeit, ist das normalerweise viel schwieriger als in einem aufgeräumten Zimmer. Das ist auch ein bisschen eine Typsache, aber das Äußere spielt eine große Rolle für das Innere auch. Und wir als Protestanten haben bis dahin immer geglaubt gehabt, nur das Innere prägt das äußere Verhalten. Ich habe mich viel mit Dietrich Bonhoeffer beschäftigt und da ist mir aufgefallen, dass er in seinen Briefen aus dem Gefängnis in seinen letzten beiden Lebensjahren immer mal wieder darüber schreibt, wie er seinen Tagesablauf im Gefängnis strukturiert hat. Und da war er sehr dahinterher, sich nicht gehen zu lassen. Also er ist regelmäßig ganz früh aufgestanden, hat sich kalt abgewaschen, ist in der Zelle umhergelaufen, hat ganz bestimmte Rituale vollzogen, er hat sogar begonnen, sich zu bekreuzigen. Das musste er als guter Evangelischer natürlich verteidigen damals, obwohl Luther sagt, dass wir uns morgens und abends bekreuzigen sollen sogar bei unserem Abend- und Morgengebet. Aber das ist sozusagen aus der Mode gekommen im Protestantismus. Und auch solch eine äußere Geste kann eine Hilfe für unser Inneres sein. Einfach uns bewusst zu machen, dass wir unter dem Segen Jesu Christi in den Tag gehen oder uns in der Nacht seiner Fürsorge anbefehlen. Noch ein anderer Grund für die neue Beachtung, die die Wüstenväter und Wüstenmütter seit einigen Jahren erfahren. Ich denke, es hängt mit der geistigen Situation unserer Gegenwart heute zusammen. Viele Menschen fühlen sich in einer zunehmend pluralistischen Welt äußerlich und innerlich zerrissen. Ja, regelrecht heimatlos und auf der Suche nach einer neuen inneren Einheit. Und die Wüstenväter, die Wüstenmütter, die strahlen solch eine Einheit aus. Ja, sie leben so etwas wie eine ungeteilte menschliche Existenz. Dadurch sind sie irgendwie faszinierend. Sie sind mit sich selbst im Reinen. Sie sind, könnte man auch sagen, bei sich selbst angekommen. Es gibt ein schönes Wort von Benedikt von Nursia, also dem Gründer des abendländischen, des westlichen Mönchtums. Das ist ja etwas später, im Jahr 500 gewesen, als das östliche Mönchtum. Und der Biograf von Benedikt von Nursia, das war Papst Gregor der Große, der schreibt in seiner Biografie über Benedikt von Nursia, dass Benedikt gelernt habe, bei sich selbst zu wohnen. Er lernte habitare secum, bei sich selbst zu leben. Viel, viel später hat das Mathematikgenie und Christ Blaise Pascal gesagt, alles Unglück der Welt hat damit begonnen, dass ein Mensch nicht mehr auf seinem Zimmer bleiben kann. Das ist das Gegenteil von dem, bei sich selbst wohnen können. Wir kennen das alle von uns, dass wenn wir innerlich zerrissen sind, wir es nicht aushalten können, bei uns auf dem Zimmer zu bleiben, in unserer Wohnung zu bleiben. Also hier ganz deutlich bei den Wüstenvätern und Wüstenmüttern diese Ausstrahlung des bei sich angekommen Seins, des mit sich identisch Seins. Dazu kommt noch die Sehnsucht nach Entschleunigung. Man hat nicht den Eindruck, dass die Wüstenväter und Wüstenmütter unter Stress leiden würden. Auch da, sie sind irgendwie, haben das menschliche Maß, den menschlichen Rhythmus gefunden. Dazu kommt angesichts einer lärmerfüllten Gesellschaft, wo in jedem Zimmer irgendein Gerät an ist, kommt noch die Sehnsucht nach Stille. Ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal in der Wüste war, eine Woche lang. Am Anfang, muss ich sagen, habe ich das regelrecht als Bedrohung empfunden. Ich habe ein bisschen Angst gekriegt in der Nacht, weil da ja, das war so eine Expedition im Sinai, wo man also auf dem Sand geschlafen hat, und da hat man wirklich gar nichts gehört. Das war ein vollkommen unbekanntes Erlebnis für mich. Also Stille, das ist auch wichtig. Und sehnen sich viele Menschen heute danach. Seit den 1970er Jahren wurden die scheinbar unbegrenzten technischen Möglichkeiten zum Auslöser immer neuer Ängste. Wir leben ja, wie es ein berühmter Soziologe gesagt hat, in einer Risikogesellschaft. Und seitdem hat sich eine regelrechte Form von Wissenschaftsskepsis entwickelt. Die Wüstenväter zeigen mit ihrer Betonung des Nicht-Rationalen, dass es die Dimensionen des Menschseins gibt, die über die Wissenschaft hinausreichen, über das Weg- und Messbare. Es gibt etwas jenseits des auf rationale Weise Fassbaren. Es gibt eine pneumatische Dimension des Glaubens unseres Christseins. Das ist ja ein Problem, das in unserer Tradition, gerade im Protestantismus, christlicher Glaube identifiziert wird mit bürgerlichem Leben. Und alles, was irgendwie außerordentlich daherkommt, das wird diskreditiert. Das ist überspannt mindestens. Also jedenfalls findet es keine Anerkennung. Und da sind die Wüstenväter und Mütter natürlich ein Gegenprogramm dazu. Für sie gilt ganz und gar, wie wir sehen werden, das Außerordentliche. Das bestimmt im Grunde genommen ihr Christsein. Außerordentlich schon darin, dass sie in der Wüste leben. Ja, der lebensfeindlichste Ort, den man sich denken kann. Und den sich zur Heimat machen. Das ist ja das Besondere an ihrem Christsein. Der Trend in vielen modernen therapeutischen Schulen geht heute in Richtung einer zunehmenden Spiritualisierung. Auch viele Therapeuten und Therapeuten erkennen an, dass Menschen spirituelle Bedürfnisse haben. Und dabei fließen jetzt allerdings die unterschiedlichsten Traditionen, vor allem aus dem Osten, ein. Also aus dem Buddhismus, aus dem Hinduismus und so weiter. dass ein abendländischer Mensch jedoch immer nur ein sehr gebrochenes Verständnis der fernöstlichen religiösen Traditionen gewinnen kann, das hat kein Geringerer als der Dalai Lama immer wieder betont. Er hat uns als westliche Menschen regelrecht aufgefordert, wir sollen doch unsere eigenen spirituellen Dimensionen erst einmal kennenlernen. Und dann können wir uns immer noch entscheiden, für welche spirituelle Tradition wir uns interessieren weiter. Aber eigentlich, meint er, ist die christliche Tradition diejenige, die uns am nächsten ist und zu der wir am ehesten einen Zugang bekommen können. Also es ist viel sinnvoller, sich zunächst mit den eigenen, meist verschütteten spirituellen Traditionen des Christentums vertraut zu machen, bevor man sich Traditionen nichtchristlicher Herkunft zuwendet. Im Wüstenmönchtum haben wir eine solche verschüttete christliche Tradition, jetzt speziell der Seelsorge und Spiritualität vor uns. Ja, man kann sagen, ihre Seelsorge und Spiritualität ist eine wahre Fundgrube von Beispielen, die zeigen, und das ist jetzt zum Schluss das mir Wichtigste, die zeigen, dass psychologische und spirituelle Erkenntnisse in der Seelsorge zusammengehen können. Also sie sind große Menschenkenner und Kennerinnen gewesen, aber gleichzeitig ist für sie ganz klar, dass die spirituelle Verankerung gewissermaßen der Wurzelgrund ihrer Existenz, ihres Lebens war und damit auch ihre Seelsorge. Aber sie übersehen darüber nicht die natürlichen Grundgegebenheiten eines Menschen, also seinen Charakter oder seine Herkunft. Das werden wir alles noch sehen im Einzelnen an Beispielen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus